Willkommen an Bord von Pinguine im Cockpit. Lizenz zum Führen. Hier nimmt sie Stefan Kowalski mit auf eine Reise durch die Höhen und Tiefen des modernen Führens. Ob als Kapitän im Cockpit oder mit den Flügeln in der Chefetage. Gemeinsam heben wir ab und erkunden neue Perspektiven auf Führung, Unternehmenskultur und Transformation. Anschnallen und bereit machen zum Start. Denn hier geht's um mehr als nur den Horizont.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Pinguine im Cockpit, Lizenz zum Führen. Mein Name ist Stefan Kowalski und ich habe heute meine wunderbare Kollegin Kathleen Vogel zu Gast. Hallo Kathleen.
Hallo Stefan.
Ja, zu Gast kann man eigentlich nicht sagen, wir sind ja Kollegen.
Ach so, in deinem Podcast zu Gast auf jeden Fall.
Genau, heißt ja Stefan Kowalski und Gäste.
Und Konsorten, ja genau.
Ja, also Kathleen, ich hatte mir für heute mal überlegt, dass wir einfach mal über einen Fall sprechen. Ich hatte jetzt von einer Hörerin einen konkreten Fall beschrieben bekommen und da habe ich sie einfach mal angerufen. Und daraus entwickelte sich tatsächlich ein sehr interessantes Gespräch, wie ich finde, über einen der schwierigsten Führungsfälle, die man sich vorstellen kann. Mhm. Und ich habe ihr nachher, wie man das als Berater ja gewohnt ist, versucht, ein paar schlaue Ratschläge zu geben. Und da würde mich wirklich mal deine Meinung zu interessieren, was du dazu sagst. Und also einmal erlebe ich das ja immer, dass du da immer mal wieder auch nochmal so andere Ideen hast, auch aus deiner Erfahrung. Und das könnte für unsere Hörerinnen und Hörer ganz interessant sein, weil ich glaube, dass in diesem Fall einiges typisch ist.
Ah, super spannend. Ja, bin gespannt.
Ja, und der Fall war folgende, also eigentlich fing es mit Misserfolg an. Ich weiß ja nicht, ob man das hier so erzählen darf, weil wir ja nur wahnsinnig tolle Instrumente vermitteln, aber wir hatten ja mal so diese 6 Fragen von dem Michael Pantalon so in der Folge, wie sie jeden in 7 Minuten oder fast jeden in 7 Minuten motivieren. Und sie sagt, sie hat das ausprobiert bei einem ihrer Mitarbeiter und es hat nicht funktioniert. Und jetzt wollte sie mich nochmal fragen, ob sie das irgendwie alles richtig gemacht hat und so. Und da rief ich sie dann eben an, damit sie mir das mal beschreibt. Und der Fall ist folgender. Sie arbeitet im öffentlichen Dienst in einem Forschungszentrum und die Mitarbeiter, die sie dort in ihrem Team hat, die sagt, sind aus ihrer Sicht im Grunde genommen nicht kündbar. Also da kann sie jetzt nicht sagen, mit welchem Grund auch immer, dass sie die irgendwie versucht loszuwerden. Also das war erstmal eine Rahmenbedingung, wo sie sagt, so, also aus ihrer Sicht Kündigung ist im Prinzip nicht möglich. Mhm. Nicht verbeamtet, aber quasi sowas. Und sie hat jetzt also einen Mitarbeiter, der immer ja mit ja Widerstand reagiert, also einfach Dinge nicht macht, die alle im Team irgendwie so mit anpacken. Es gibt ja manchmal so Gemeinschaftsaufgaben und ich will das natürlich jetzt ein bisschen anonym halten, aber mal so als Beispiel, wenn bei uns in der Event-Location eine Veranstaltung ansteht und es ist ein bisschen die Zeit knapp, na dann helfen vielleicht alle mal mit, Dinge aufzubauen oder hinterher schnell abzubauen, auch wenn das nicht in der offiziellen Jobbeschreibung steht. Und ich glaube, solche Fälle kennt jeder, oder Kathleen?
Ja, total. Also das ist so ein bisschen dieser Wunsch, finde ich, der so natürlich ist, zu sagen, so man hat so ein bisschen den Blick überall und achtet so ein bisschen aufeinander und guckt eben, dass da jetzt gerade in so einer, keine Ahnung, in so einer Spitzenbelastungszeit irgendwie das ein bisschen auf alle Schultern verteilt ist, ne, ohne dass man da groß drüber sprechen muss.
Ja, und diese Hörerin, nennen wir sie mal Frau Meier. Frau Meier hat also gesagt, dass ihr Mitarbeiter bei solchen Sachen regelmäßig sagt, nö, habe ich keine Lust zu, das mache ich nicht. Und auch sonst so schon so einen relativ resignierten Eindruck macht. Und dann hat sie sich gedacht, hey, dann stell dich doch mal die Fragen vom Pantalon. Welchen Grund könnte es für sie geben, diese Aufgaben mal mitzuübernehmen, die jetzt zwar nicht in ihrer Jobbeschreibung drinstehen, aber die alle im Team ja mal so erledigen. Und dieses Gespräch ging also komplett nach hinten los, weil sie schon bei der ersten Frage keinen Grund bekommen hatte. Und dann vor allem bei der zweiten Frage, nämlich wie hoch die Bereitschaft ist, einfach zu hören bekam, ja, überhaupt nicht. Null. Mhm. Was mache ich denn jetzt? So, und dann hat sie das halt so ein bisschen erzählt. Und da habe ich erstmal gesagt, okay, diese Fragen vom Pantalon sind ja nicht so eine totale Allzweckwaffe, sondern ich glaube, das Einsatzgebiet ist relativ begrenzt, nämlich dann, wenn es so um gewünschte Verhaltensänderungen geht, ich schon so einiges probiert habe, aber es bei demjenigen, den ich befrage, so einen Zustand der Ambivalenz gibt. Also es gibt schon Gründe dafür und dagegen und man schwankt so innerlich. Und dann sind ja diese Fragen von dem Pantalon ja so eine Hilfe, sich für die richtige Richtung zu entscheiden, ne?
Genau, also das hatte ich gerade die ganze Zeit im Kopf, während du das so berichtet hast, dass ich so gedacht habe, es ist ja keine Wunderwaffe, um jeden quasi für egal was irgendwie zu motivieren oder ihn die Motivation rausfinden zu lassen, sondern es funktioniert ja immer dann, wenn man eh schon so ein bisschen hin und her gerissen ist. Also mir ist da so mal ein Satz so sehr im Kopf geblieben, dass quasi die Beschäftigung mit dem es kann auch noch so kleines bisschen eben dafür sinnvoller ist als mit dem dagegen, aber es braucht eben diese kleine Pflanze dafür. So, und wenn die nicht da ist, also wenn es schon in dieser Grundfrage, Mensch, warum könnte denn das eine gute Idee sein oder was könnte denn da drin stecken für den Mitarbeiter, wenn es da eben keine Idee gibt, dann, naja, dann scheitern eben auch die anderen Fragen, weil worauf bezieht sich dann die Veränderung? Ne?
Also wenn, genau, wenn nichts da ist, dann also wenn quasi wirklich keine Bereitschaft da ist, also im Sinne von, es gibt keinen guten Grund für mich und ich habe jetzt auch im Moment keine Veranlassung, damit überhaupt anzufangen und so, dann ist das im Übrigen auch ein Ergebnis. Das habe ich ihr gesagt, also so nach dem Motto, herzlichen Glückwunsch. Mhm. Ein Ergebnis kann ja auch sein, der andere hat keine Bereitschaft. Und dann weiß ich allerdings, dass Druck vermutlich auch nicht hilft. Also Appelle, Druck, Argumente, das bringt nichts, sondern es braucht was anderes. So, und da sind wir mal verschiedene Dinge durchgegangen. Und es gibt auch hier natürlich jetzt keine allgemeingültige Lösung, sondern das ist eher so wie so eine innere Checkliste, dass man sagen kann, wenn ich das alles versucht habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da doch eine positive Veränderung bewirken kann, relativ groß, weil das in dieser, sagen wir, Komplettheit relativ selten passiert, dass man da also das alles so wirklich durchgeht. Und wir haben angefangen mit ihrer Haltung. Also, wie begegne ich eigentlich einem Mitarbeiter, von dem ich im Vornherein schon annehme, das bringt ja sowieso nichts. Und der ist immer so voller Widerstand, ja. Und der will ja eh nicht. Und oh, wenn ich schon an den denke, und also so richtig sympathisch ist er mir übrigens auch nicht. So. Und mit diese Gedanken mache ich mir und jetzt gehe ich ins Gespräch und sage, hey, wir müssen mal über ihre Aufgaben hier reden. Ja. Und da habe ich schon so ein bisschen, da merkte ich schon so ein bisschen, dass bei ihr was ausgelöst, weil diese Frau Meier dann eben tatsächlich natürlich auch zugab, dass sie ja schon mit einer relativ negativen Haltung da reingeht. Und an diesem Punkt habe ich mal versucht, so eine Analogie zu machen, die ich mal bei dem Unternehmen in den USA, wo ich ja wahnsinnig viel von diesem ganzen Kulturthemen so gelernt habe, die Firma Singerman's Ann Arbor bei Detroit, da hatte mal einer der Gründer, Paul, mal gesagt, er versucht in allen Aspekten der Führung Mitarbeiter wie Kunden zu sehen.
Ja.
Und das fand ich jetzt erstmal, das kann meine Haltung tatsächlich verändern. Was mache ich eigentlich beim Kunden, von dem ich annehme, der ist schwierig? Sage ich dem, also sie müssen erst ihre Aufgabe ordentlich machen, also ihren Job erfüllen, bei mir kaufen, bevor ich freundlich bin, oder trete ich da in Vorleistung? Und dann merke ich, dass das fällt vielen Führungskräften so schwer anscheinend, zu sagen, ich bin erstmal freundlich, sondern der muss sich das erstmal erarbeiten. Wenn er seinen Job gut gemacht hat, kann ich ihn vielleicht loben, aber das mache ich doch nicht vorher, oder?
Ja, definitiv. Also das ist, finde ich, so eine schöne Analogie auch zu dem Thema Vertrauen, ne? Also dieser Unterschied oder was es eben für einen Unterschied ausmacht, zu sagen, ich grundsätzlich vertraue ich erstmal meinen Leuten und vielleicht muss ich das irgendwann nochmal revidieren, wenn das irgendwie schief geht, hat eine völlig andere Wirkung, als zu sagen, na, warte mal ab. Also das Vertrauen muss man sich erstmal verdienen bei mir, ne? Und das ist damit eben genauso. Das ist letzten Endes dann, ja, selbst.
Naja, selbst, da hast du natürlich total recht, ne? Also Vertrauen, und das ist ja auch der Grundgedanke übrigens von Kooperation, erfordert ja immer eine gewisse Vorleistung. Genau. Aber es könnte jetzt sein, dass so ein Vertrauensverhältnis durch negative Erfahrungen, die man ja mit Mitarbeitern macht, vielleicht auch mal mit Kunden, dass dieses Vertrauen eigentlich grundsätzlich gestört ist. Aber was natürlich immer bleibt, ist freundlich sein. Also, weil natürlich an der Körpersprache, Mimik, Gestik, am Tonfall der Stimme merkt der andere ja sofort, weil die Chefin ist jetzt aber nicht so richtig gut auf mich zu sprechen.
Absolut, also genau das meine ich eben, dieses, also es ist dann selbsterfüllende Prophezeiung, ne? So ein bisschen, wenn ich denke, so, es wird ja eh Käse, der ist sowieso wieder widerspenstig. Na, also interessanterweise haben wir dafür ja alle ziemlich empfindliche Antennen, wie und mit welcher eben Stimmung oder eben Haltung oder so Voreingenommenheit jemand auf uns zukommt, ne?
Genau, und da kann manchmal ein Perspektivwechsel tatsächlich helfen und so einer könnte eben sein, was würde ich jetzt eigentlich bei einem schwierigen Kunden machen? Nun ist das so, dass sie jetzt vielleicht keine externen Kunden hat in ihrem Bereich, den sie dort leitet. Das hört sich zumindest so an. Aber es gibt natürlich auch sowas wie interne Kunden. Also es gibt Leute, bei denen bin ich immer freundlich. Vielleicht, wenn der Chef anruft oder wenn es meinetwegen Geldgeber sind von Forschungsgeldern und so weiter. Also das heißt, diese Vorstellung, wie würde ich mich gegen jemand verhalten, bei dem ich im Grunde genommen überhaupt keine Druckmittel habe?
Naja, oder man sich mal vorstellt, also weil ich finde das mit diesem Kundenbild eben so wahnsinnig ansprechend oder so gut übertragbar, weil wir alle sind ja auch Kunden in irgendeinem Geschäft, bei irgendeinem Dienstleister. So, ne? Und sich da eben zu überlegen, Mensch, wie wünsche ich mir eigentlich da behandelt zu werden? Also selbst wenn man jetzt keine große Erfahrung im Arbeitsumfeld hat, irgendwie im Außenkundenumgang oder so, aber dieses Bild oder diesen Wunsch, den man so in sich trägt, wenn man selber Kunde ist, dann mal mitzunehmen, ne? Finde ich, ist total hilfreich.
Ja, genau. Also da fallen mir sofort so viele Geschichten ein, sowas wie neulich im Möbelhaus. Ja, ich gehe da durch mit meiner Frau, will wirklich was kaufen und bei jedem Verkäufer, der da an seinem Tisch sitzt, fast bei jedem, haben wir so den Eindruck, wir stören ihn jetzt gerade mit unserem Wunsch in was auch immer. Ja. Sah nicht unbedingt wie Arbeit aus, ja, aber zum Beispiel im Gespräch mit der netten Kollegin vom Nachbartisch und jetzt kommen wieder längs und gucken ganz interessiert. Und dann kommt so ein genervter Blick, ach, der kauft doch auch wieder sowieso nichts. Ja, jetzt muss ich da ran. Ja, hast du als Kunde ja schon keine Lust mehr, oder? Ja,
genau. Also, so. Ich hatte das auch mal hier im Einzelhandel, da dachte ich so, Mensch, hier so, ne, ich möchte ja gerne lokale Einzelhändler unterstützen und nicht im Internet kaufen und gucke mir da was an und sage, Mensch, hallo, das würde ich gerne kaufen, aber in einer anderen Größe. Und krieg so zur Antwort, ja, wie stellen Sie sich denn das vor? Da muss ich ja 3 davon bestellen. Und was mache ich denn dann mit denen? Oh, Entschuldigung. Gut, dann.
Genau, also, so, kennt jeder, ja, oder? Genau. Meine Frau ist da immer ein bisschen rigoroser, die sagt dann sofort, soll ich nochmal reinkommen? und wir fangen nochmal an oder so. Also so diese Unfreundlichkeit. Also das ist das Erste. Das hatte ich auch mal bei einem IT-Dienstleister. Du weißt ja, von wem wir sprechen, unsere IT-Betreuung. Und der damalige Inhaber sagte zu mir, die haben so einen Kunden, der ist immer so schwierig und die sehen schon eine Nummer, wenn der anruft und der ist immer so beleidigend und so weiter. Können wir den nicht mal rausschmeißen? Und dann habe ich gesagt, naja, jetzt sehen deine Mitarbeiter sogar schon, der ruft an. Was passiert jetzt in dem? Was für ein Film läuft da jetzt ab? Oh, der schon wieder. Ja, also man merkt so richtig, wie die Energie rausgeht, ja. Und dann gehe ich ans Telefon. So, was erlebt der Kunde? Oh, die sind aber auch immer echt schwierig da, ne? Immer so unfreundlich und so weiter. Und da habe ich gesagt, okay, wenn der anruft, dann startet euer mentales Fitnessprogramm. Also, Achtung, jetzt versuchen wir, den heute durch unsere Freundlichkeit rumzubekommen. Ist übrigens ganz erstaunlich. Ich hatte das Beispiel ja auch bei dem Handwerker, mit dem wir so ein bisschen Training gemacht haben, der sich über die schwierigen Kunden beschwert hatte. Und er hat eine Kundin gehabt, zu der keiner seiner Kollegen gerne hinging, weil die immer so schwierig ist. Und er hat das Prinzip mal versucht. Wir nannten das überbordende Freundlichkeit. Also, die hat ihn schnippisch empfangen und hat seinen Lehrling, den er dabei hatte, gar nicht begrüßt. Und anstatt jetzt beleidigt zu sein, ist er die ganze Zeit durchgängig freundlich gewesen. Und er sagte, auf einmal, so ziemlich zum Ende des Termins, war das wie ein Schalter, der umgelegt wurde. Die wurde freundlich. Kann ich mir so vorstellen. Er sagt, er konnte sich das gar nicht erklären. Und als er dann nach kurzer Zeit nochmal hinkam, war sie sogar von Anfang an freundlich.
Ja.
Da habe ich ihm gesagt, vermutlich war ihre Unfreundlichkeit gar nicht gegen sie gerichtet.
Genau.
So, also das heißt, und davon gibt es noch so viele Beispiele. Also die Haltung, mit der wir da reingehen, entscheidet natürlich auch tatsächlich über die Reaktion des anderen. Selbst wenn wir glauben, der ist halt so. Und da kann man immer wieder nur sagen, nein, Verhalten hängt nicht nur von unseren angeborenen Eigenschaften ab, sondern zu einem großen Teil vom Kontext und von der Situation, in der wir uns ganz aktuell bewegen.
Ja, definitiv.
Man sagt dazu, Verhalten ist häufig situativ bedingt. Also ich bin als Führungskraft auch ein Teil dieser Situation und kann da was ausrichten.
Definitiv. Also ich habe da einen Einfluss drauf, finde ich. Also kann ich nur zustimmen, ja.
Ja, also das war das Erste, was wir durchgegangen sind. Also das heißt, wie gelingt es mir, eine Haltung einzunehmen? Natürlich, indem ich versuche, einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Eben jetzt zum Beispiel, das mit dem Kunden mir vorstelle oder dran denke, wie würde es mir gehen, wenn mich jemand so behandelt schon und so weiter. Also dieses Thema, und das fand ich jetzt eben gerade sehr schön, was du auch gesagt hast, bedingungslose Freundlichkeit können wir das mal nennen. Mhm. Also ich bin erstmal freundlich und zwar bleibe ich das auch. Und jetzt gibt es noch den Unterschied zwischen aufgesetzt und ehrlich gemeint. Also ich meine das wirklich ehrlich.
Genau.
Das heißt, es erfordert von mir auch eine Veränderung meiner Einstellung. Also das ist das eine. Wir können also an der Haltung arbeiten und freundlich sein. Und das ist jetzt wichtig, auf der anderen Seite, aber sehr klar in Bezug auf unsere Erwartungen. Das ist der zweite große Check, den man immer machen kann. Ist denn diesem Mitarbeiter eigentlich klar, dass das erwartet wird? Und da denkt man natürlich, ja, logisch, das machen hier doch alle so. Ja, ist es wirklich so? Also das heißt, diese Klarheit auf den verschiedenen Ebenen, was wir öfter schon hatten, Inhalt der Aufgabe und wie soll die Aufgabe gemacht werden, aber vor allem mit welcher Haltung? Und da sind wir beim Thema Werte. also mal drüber sprechen, was bedeutet der Wert Engagement bei uns im Team? Warum ist mir das als Führungskraft eigentlich wichtig? Und ich bitte den Mitarbeiter dabei, mich zu unterstützen, dass dieser Wert gelebt wird.
Definitiv. Und das ist wirklich ein Punkt, den ich immer wieder auch lerne in meinen Gesprächen. Dieses vermeintlich Selbstverständliche ist es an ganz, ganz vielen Stellen nicht. Und dahinter steckt ganz oft gar keine böse Absicht, sondern weil eben für die Person gegenüber was ganz anderes selbstverständlich ist. Und das eben manchmal wirklich, also wo man so sagt, meine Güte, da muss ich mir doch jetzt den Mund nicht fusselig reden. Ich glaube doch, dass es sich lohnt, diese Klarheit eben herzustellen, das einmal zu sagen, was gilt denn für uns alle oder was gehört für mich als Führungskraft eigentlich dazu, wenn wir von dem und dem sprechen. Da ergeben sich, also aus meiner Erfahrung, tatsächlich manchmal so, ach so, das war mir gar nicht klar, Antworten so, ne?
Genau, also zweiter Check, also erste ist immer meine Haltung, zweites jetzt das Thema Erwartungen klären. Und nehmen wir mal an, das ist aber klar, also das ist jetzt vielleicht eine Sache, über die wurde auch schon im Meeting gesprochen und so weiter, dann gehen wir weiter zum nächsten. Aber das ist trotzdem ein Punkt, der häufig eben nicht klar ist, vor allem bei diesen sogenannten weichen Faktoren. Also nicht nur, was wünsche ich mir als Inhalt, was der Mitarbeiter zu tun hat, sondern auch mit welcher Haltung. Und dazu kommt ja, dass dieser Mitarbeiter vermutlich, als er in dieser Abteilung mal angefangen hat zu arbeiten oder sogar in dieser gesamten Einrichtung, er ja nicht von vornherein so war. Also das heißt auch so diese Erinnerung, jetzt und jetzt kommen wir zu dem nächsten Thema, uns mal mit dem Mitarbeiter auch mal ein bisschen zu beschäftigen, einfach mal mit ihm zu reden. Also was ist ihm eigentlich wichtig? Und was sind denn eigentlich seine Werte? Wie will er gerne sein? Was ist eigentlich die ideale Vorstellung des Mitarbeiters, die er von sich selber hat? Denn es liegt ja der Schluss nahe, dass dieses Verhalten, das er zeigt, also Rückzug, Widerstand, Resignation, wie immer man das nennen möchte, im Prinzip ein Vermeidungsverhalten sind. Das heißt, er zeigt dieses Verhalten, weil er in sich irgendwelche Trigger hat, ja, dass ihn etwas ärgert, dass er enttäuscht ist, dass er sich nicht richtig anerkannt fühlt, von wem auch immer. Kann ja irgendetwas sein. Und auf diese Trigger reagiert er jetzt nicht, indem er sagt, hey, ich bin trotzdem gut drauf oder was mache ich jetzt, sondern indem er sich zurückzieht, indem er vielleicht sogar in den Angriff geht. Also alles Verhaltensweisen, die man so als Vermeidungsverhalten bezeichnet. Das heißt, ich versuche, meine ungünstigen Trigger loszuwerden und zu vermeiden und tue das aber auf eine Art und Weise, die nicht hilfreich ist.
Und ganz ehrlich, das erlebt man, finde ich, super häufig, dass genau das so ganz typische Reaktionen sind, die aber, ich sag mal, für den anderen, also jetzt für die Führungskraft in dem Fall, so aussehen wie, da ist jemand halt immer so oder der ist halt doof.
Der ist halt schwierig.
Ja, genau, so. Der ist halt einfach ein schwieriger Kandidat. So, ne?
Das war ja auch der Aufhänger. Also, und das würde ich jetzt ja beim Kunden auch versuchen. Man nennt das ja dann in der Kundenbeziehung Bedürfnisermittlung. Was will denn der Kunde eigentlich? Also was verkaufe ich dem hier eigentlich? Also das heißt, sich mal damit zu beschäftigen, was sind die Vorstellungen jetzt dieses Mitarbeiters über sich selbst? Wie will er eigentlich gerne sein oder wie wollte er mal sein? Das ist etwas, was wir natürlich auch versuchen können, also einfach sich mal mit den Werten des anderen zu beschäftigen. Also anstatt über die Hindernisse zu sprechen, warum sind sie eigentlich? Und dann kommt eine Liste von Punkten, die mir alle nicht gefallen, auf die positive Seite zu wechseln und mal zu fragen, ja, wie wollen sie eigentlich sein? Was ist eigentlich ihre ideale Vorstellung? Was sind denn ihre Werte? Ich kann auch mit Mitarbeitern mal wirklich über ihre Werte sprechen.
Absolut. Und dabei eben so, ich sage jetzt mal so ganz positiv neugierig zu sein, also einfach Interesse dafür zu haben, so, ne? Und also ernsthaft auch Interesse an den Themen zu zeigen und eben so ein bisschen dieses Fragende nicht aus so einer Stichel-Idee heraus, sondern tatsächlich, weil man das wissen möchte, ne? Hilft aus meiner Sicht oder hat zumindest eine hohe Chance, dass man da auch mal an Informationen kommt, die eben sonst ja nie zur Sprache kommen. Und selbst wenn es nur dieser Punkt ist, dass sich da jemand auch wieder gesehen fühlt, ne? Oder irgendwie so in so einer, naja, eben nicht in so einer Manko-Situation sich befindet, sondern eben gefragt wird und dementsprechend auch wichtig ist, ne?
Genau, sehr gut. Das ist ja das, was wir vorhin noch hatten. Das ist im Übrigen der Grund, warum Freundlichkeit so gut funktioniert. Entschuldigung, man fühlt sich anerkannt.
Ja.
Also wenn jemand wirklich freundlich zu mir ist, dann also mir quasi Sympathie entgegenbringt, das steckt ja hinter dieser Freundlichkeit, glaube ich. Ja, dann fühle ich mich gesehen, dann fühle ich mich als Mensch gesehen, anerkannt als Person und das gibt mir ein positives Gefühl.
Ja, total. Und wenn man dann noch darüber nachdenkt, dass derjenige, der freundlich ist, dass das ja auch auf lange Zeit Spaß macht, man bekommt das ja auch zurück, ne? Also damit fängt ja eine schöne Spirale an. Es muss nur immer einer anfangen, wie also, bei so vielen Sachen.
Genau. Ne? Ja. Das ist im Übrigen der Grund, das sage ich immer wieder, warum lohnt es sich, freundlich zu sein? Nicht, weil ich den anderen unbedingt rumkriegen will, sondern weil es mir damit besser geht.
Genau.
Die Freundlichkeit ist für meine eigene Mentalhygiene. Also wie geht es mir denn, wenn ich immer wieder denke, oh, jetzt muss ich mit dem reden und mir all diese Gedanken mache, wie schlimm das alles ist. In dem Moment, wo ich freundlich bin, wo ich versuche, dankbar zu sein, das Positive zu sehen, in dem Moment geht es mir erstmal besser, weil ich mich selber in eine gute Stimmung versetze.
Ja, definitiv. Und mir persönlich gefällt ja auch immer dieser Challenge-Gedanke, so zu sagen, so Mensch, ich weiß genau, ich habe jetzt eine Ansprechpartnerin, ich habe da gerade jemanden im Kopf, wo ich weiß, da kriegt man immer erstmal die Breitseite so. Also man kriegt immer erstmal so einen ganzen Schwall an schwierigen Informationen und eben nicht so viel freundliche Worte. Und sich da auch so vorher so ein bisschen zu wappnen, so ganz positiv gemeint zu sagen so. Und davon lasse ich mich überhaupt nicht unterkriegen und bin eben extra freundlich. Also ne, damit geht es mir viel, viel besser. Und man kann eben auch nochmal mit, ich finde es sehr konkret einbeziehen, ja, wie will ich denn eigentlich sein? Also sind wir wieder beim Thema Werte, was möchte ich eigentlich verkörpern? Und so ein bisschen nochmal an diese Challenge gedacht, davon lasse ich mich doch jetzt nicht abbringen, sondern das mache ich jetzt erst recht. Ne?
Genau, also sehr, sehr gut. Also das ist ja quasi die, wie soll man sagen, die Folge aus meiner Haltungsveränderung. Ja, mhm. Wenn ich meine Haltung verändere, dann verändert sich tatsächlich mein Verhalten. Also wenn ich die Idee verändere, wie ich sein will, dann verhalte ich mich auch anders. Und das ist jetzt eigentlich auch die nächste Fährte, die man noch aufnehmen kann. Wenn ich mit dem Mitarbeiter darüber gesprochen habe, wie er gerne sein möchte, was ihm wichtig ist, kommt ja die entscheidende Frage, wie merken denn andere, dass ihnen das wichtig ist? Also wie zeigen sie das in ihrem Verhalten? Und hier spekulieren wir jetzt auf einen Effekt, den der berühmte Psychologe Festinger mal herausgefunden hat. Er nannte das kognitive Dissonanz. Mhm. Nämlich, wenn Menschen feststellen, dass so wie sie sein wollen, also Werte, Glaubenssätze und so weiter, nicht zu dem passt, wie sie sind, also zu ihrem Verhalten, dann löst das er nannte das Dissonanz aus, also ein Spannungszustand. Das fühlt sich nicht gut an. Und er konnte nachweisen dann, und das ist eine der am besten erforschten Verhaltensweisen von uns Menschen, diese kognitive Dissonanz. Er konnte also nachweisen, dass dann Menschen diesen Zustand irgendwie beenden wollen. Und das kann man jetzt auf zwei Seiten tun oder in zwei Richtungen. Entweder ich verändere meine Werte, also ich passe das quasi dem an, wie ich bin. Ja, dass ich eben sage, Engagement im Job ist einfach nicht mehr wichtig und ich engagiere mich zu Hause und hier muss ich nur noch durchkommen. Könnte ja sein, ne? Also ich verändere meine Glaubenssätze. Oder ich erkenne, dass das Verhalten ja nicht zu meinen Werten und zu meinen Überzeugungen passt und dann verändere ich mein Verhalten. Das heißt, wenn es der Führungskraft gelingt, bei einem Mitarbeiter eine kognitive Dissonanz zu erzeugen, also die Selbsterkenntnis, mein Verhalten passt ja nicht zu meinen Werten, dann löse ich tatsächlich eine Veränderungsenergie aus.
Ja, absolut. Und dabei ist diese Frage eben oder diese Idee, mal völlig weg von dem Problem oder von diesem Nervthema zu kommen, sondern genauso eine Frage, wie du eben vorgeschlagen hast, nämlich zu sagen, was ist denn dem Kollegen oder dem Mitarbeiter eigentlich wichtig und was treibt ihn denn an oder was geht ihm auch gerade im Kopf rum? Also genau mal weg von diesem Problem zu kommen, hilft ja genau in diesen, ich sag mal, diesen Versatz auch für jemanden zu irgendwie nachvollziehbar zu machen, weil aus meiner Erfahrung passieren ja auch logischerweise solche Reaktionen manchmal völlig, naja, ohne böse Absicht eben. Also da ist ja halt jemand, der reagiert immer irgendwie so ein bisschen wie so ein, als hätte er so einen Stachel im Nacken, die er immer abfeuert, oder man kriegt immer so ein Widerwort oder er ist immer so ein bisschen flapsig oder so. Ne? Tatsächlich durch diese Frage, wie wirkt denn das eigentlich auf andere oder wie wünscht sich derjenige, wie er wirken möchte auf andere, ergibt sich ja dann oft auch mal so eine tatsächliche Erkenntnis zu sagen, Mensch, das wollte ich doch gar nicht.
Ja, genau. So, das ist ja, und es passt ja gar nicht zu meiner Idealvorstellung von mir selber. Ja. Und ich habe mich noch nicht ganz aufgegeben, ja, auch wenn man manchmal vielleicht so den Eindruck hat, sondern da ist noch so ein Fünkchen, ja, und so die Flamme von früher ist vielleicht nur noch so ein kleines Lodern oder so ein ganz kleines bisschen. Wie kann ich denn das wieder entfachen? Na, und natürlich, indem der Mensch hier, der Mitarbeiter, seine eigenen Gründe für diese Veränderung erkennt, und die liegt ja oft in uns selber drin. Und das waren also so die ersten Punkte. Und dann sind wir aber nochmal weitergegangen. Also das Gespräch zog sich ein bisschen in die Länge und ich merkte, dass ich fleißig Notizen gemacht hatte. Wir sind dazu quasi so ein bisschen in Gedanken alles so durchgegangen. Was gibt es denn jetzt noch? Und manchmal hilft es ja, Druck aufzubauen. Das will ich gar nicht unterschlagen. Also gerade, wenn man so Dinge hat, die man nicht gerne erledigt und da erinnert mich jemand freundlich dran und ich habe jemand anders erzählt, dass ich das mache, so sozialer Druck, das kann manchmal eine echte Hilfe sein, ins Handeln zu kommen. Und da habe ich ihr gesagt, der Druck, den die Führungskraft ausüben kann, der ist nie so gut wie der Druck, der aus dem Team kommen kann. Also der Liebesentzug meiner Peer Group, meiner Kollegen, der wirkt oft viel stärker als der Liebesentzug durch die Führungskraft. Und wie erreicht man das, also dass jetzt quasi in einem Team so eine Dynamik entsteht oder so ein Druck? Naja, indem man eben die gewünschten Verhaltensweisen, also um die es hier jetzt zum Beispiel ging, mal im Team bespricht und sagt, was wird denn jetzt hier von uns erwartet und was machen wir, wenn wir das nicht erfüllen? Also das heißt auch mal gemeinsam über die Konsequenzen zu sprechen und dann auch tatsächlich konsequent zu sein. Das fällt vielen Teams leider sehr schwer, weil man mit so einem Harmoniebedürfnis ja dem anderen nicht immer wehtun will, oder?
Ja, total. Und aber zu erkennen, wenn man das mal gemeinsam bespricht, dass so eine Konsequenz ja auch nicht in der ersten Instanz sofort irgendwie was super, also Schmerzhaftes im Sinne von Ausschluss aus dem Team oder so bedeuten muss, sondern dass es ja da auch abgestufte Dinge geben kann, die aber helfen, einmal mehr in so eine Teamorientierung zu kommen, ne? Das ist oft eine Erkenntnis, finde ich, die Teams kriegen, wenn sie sowas mal besprechen. Und das eine ist ja, finde ich, über Erwartungen zu sprechen, aber das andere eben auch so eine Transparenz herzustellen. Wer ist denn eigentlich, also was machen wir denn eigentlich alle oder wie groß sind denn auch die Anteile? Also weil aus dieser Offenlegung oft auch von verschiedenen Aufgaben oder Verantwortungsbereichen oder manchmal einfach auch nur eine Anzahl an Dingen natürlich auch so eine, ja, ich sag mal vorsichtig, so ein bisschen Druck entsteht, auch bei sich selber erstmal zu sagen, Mann, naja gut, es wäre schon fair, ne, wenn ich hier auch nochmal irgendwie mit anpacke oder so, wenn man mal wieder den Blick aufs Gesamtteam wirft. Das kriege ich natürlich nicht, wenn alle total isoliert sind mit ihren Aufgaben und ich eigentlich keine Ahnung habe und es mich deswegen ehrlich gesagt auch nicht interessiert, was bei den anderen so gerade los ist, ne?
Ja, genau. Also das ist tatsächlich wichtig. Es sollte in dem Team, das ist ja auch ein großes Thema jetzt für Kooperation, sowas wie ein verbindendes Ziel geben, einen gemeinsamen Auftrag, gemeinsame Werte, also etwas, was die Gruppe verbindet und was sie auch nach außen stark macht. Also es braucht, und das konnte ja diese Forscherin Eline Ostrom mit ihren bahnbrechenden Arbeiten zur Kooperation ja auch nachweisen, es braucht eine starke Identität in einer Gruppe. Und wenn die da ist, dann entsteht tatsächlich ein hoher Kooperationsgrad. Also wenn es attraktiv ist, dazuzugehören, wenn ich nicht ausgeschlossen werden möchte. Und das ist dieser Aspekt mit dem Liebesentzug. Also wenn ich Angst habe, dass die Kollegen mich quasi ausgrenzen, nicht mehr mitnehmen zum Mittagessen, mich nicht mehr integrieren, was auch immer, dann entsteht aus dieser Angst heraus tatsächlich wahrscheinlich eine Kooperationsbereitschaft. Also das heißt, die Gefühle, die einen zur Kooperation bringen, das müssen nicht immer nur positive Gefühle sein, sondern das kann auch tatsächlich Angst vor einem Verlust sein. Also ich will gerne dazugehören, das ist das Positive, und ich habe Angst, ausgeschlossen zu werden, wenn ich die Erwartungen der Gruppe nicht erfülle.
Klassischer Gruppenzwang.
Genau. Ja, allerdings jetzt nicht, wir unterdrücken hier Einzelne, sondern wir sind kooperativ, denn die Kooperation bedeutet ja, dass man sich gegenseitig unterstützt und gegenseitig hilft. Und diese Hilfsbereitschaft heißt nicht, wir mögen uns alle, sondern für jeden Einzelnen von uns bringt es einen Vorteil, kooperativ zu sein. Die Verhaltensforscher sagen dazu, es gibt einen gefühlten Nettonutzen, den ich habe, wenn ich kooperativ bin. Also es lohnt sich für mich, ja. Ich bin hilfsbereit und irgendwann wird mir auch geholfen. Ich übernehme Aufgaben, zu denen ich vielleicht keine Lust habe oder die nicht zu meinem direkten Aufgabenbereich gehören. Und dafür werde ich auch mal an anderer Stelle entlastet. So entsteht ja Kooperation, also nicht, weil die anderen mir so sympathisch sind, sondern weil es mir persönlich einen Vorteil bringt.
Genau. Und ich finde, dazu kommen noch, jetzt bin ich nochmal bei deinem Eingangsbeispiel, eine Veranstaltung aufzubauen oder so, ne, wo jetzt vielleicht auch keiner so richtig Juhu schreit, aber ja auch so eine Erfahrung gemeinsam zu machen, dass es irgendwie ja trotzdem auch Spaß machen kann, wenn man das gemeinsam macht, dass es nicht so lange dauert. Also, dass eben auch aus dieser Dynamik wieder was Positives eigentlich für die Gruppe erwächst, wenn man das dann eben mal gemeinsam gerade hinbekommt, ne. Finde es auch so ein nicht zu vernachlässigender Punkt.
Ja. Also das waren jetzt schon tatsächlich so die, sagen wir, die großen Punkte, die wir da hatten. Also das heißt, meine Haltung verändern, Erwartungen zu klären, mich mit dem Mitarbeiter mal zu beschäftigen, ein ehrliches Interesse zu zeigen, eher über Werte zu sprechen als über Hindernisse, und dann jetzt zum Schluss auch nochmal zu versuchen, die Kraft der Gruppe zu nutzen. Du hast es ja eben so auch eine Gruppendynamik genannt, fast schon so ein bisschen so ein Gruppenzwang kann es ja sein, ne? Das zu nutzen, also diese Kraft des Teams. Wir haben darüber ja eine ganze Folge bisher auch schon mal gemacht, Werte leben im Team, wo wir auch diese Prinzipien der Aline Ostrom kurz vorgestellt haben. Und ja, wie soll man sagen, das sind auf jeden Fall jetzt schon mal so Dinge, wenn man die nicht alle schon mal probiert hat, lohnt es sich, also da eventuell eine dieser Aspekte einfach nochmal auszuprobieren mit Mitarbeitern, wo man bisher geglaubt hat, da ist Hopfen und Malz verloren, da richte ich eigentlich gar nichts mehr aus.
Hast du mit der Hörerin einen Anschlusstermin ausgemacht? Wissen wir also, wie die Story weitergeht?
Ich habe jetzt ihre Telefonnummer und das Gespräch ist jetzt erst 2-3 Wochen her, aber es ist eine gute Frage. Und im Übrigen auch, dass es lohnt sich also, uns mal eine E-Mail zu schreiben an podcast@pinguineimcockpit.de, weil es dann passieren kann, dass ich einfach bei Ihnen anrufe. Also keine Sorge, es ist nicht schlimm und es kostet auch nicht sofort Geld. Aber es interessiert mich einfach, dann auch mal Hintergründe zu erfahren. Und daraus ergab sich hier tatsächlich, ich hatte da auch gerade zufälligerweise ein bisschen Zeit, Sie auch, eben tatsächlich fast so ein 1,5-stündiges Coaching-Gespräch, könnte man sagen.
Toll, finde ich super.
Ja. Ja, Kathleen, vielen Dank auch für deine ganzen Gedanken dazu. Also das sind ja, wie soll man sagen, schwierige Herausforderungen, dieser Fall, über den wir heute gesprochen haben. Aber es gibt eine ganze Menge Lösungsansätze, die man da letztendlich versuchen kann. Vielen Dank und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.
Ich freue mich auch. Vielen Dank dir, Stefan.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie mit uns abgehoben sind. Wir hoffen, Ihnen hat der Flug mit Pinguine im Cockpit gefallen und Sie konnten spannende Eindrücke mitnehmen. Um auf Kurs zu bleiben und keinen unserer kommenden Starts zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast und bleiben Sie immer am Steuer Ihres Erfolgs. Bis zum nächsten Mal und stets guten Flug!